Den Kindergottesdienst und die Predigt dürfen wir nun uns dem Predigttext zuwenden und die Kinder dürfen zum Kindergottesdienst rübergehen. Den Predigttext finden wir heute im Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 34 bis 38. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal zu diesem Herrn beten. Herr, nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort in Mellendorf und all die Lieben, die uns auch an anderen Orten jetzt begleiten, während wir diesen Bibeltext miteinander studieren. Seit diesem Freitag ist unsere BEG hier in Mellendorf nochmal besser erkennbar, besser identifizierbar. Denn unsere Frontseite, die man von der Straße aus gut sehen kann, also hier gewissermaßen hinter mir, aber an der Außenseite, die trägt jetzt weithin wahrnehmbar ein großes Kreuz aus Metall. Nun kann niemand mehr übersehen, dass dies eine Kirche ist, in der Jesus Christus geehrt und angebetet wird. Liebe Freunde unserer BEG aus Sachsen-Anhalt, die unsere Gemeinde ab und zu besuchen, hatten die Initiative dazu ergriffen und sie hatten veranlasst, dass uns sowohl das Kreuz als auch die Montage geschenkt wurden. Und auch unser bewährter Architekt hat sich sehr dafür eingesetzt. Da sind wir sehr froh drüber. Und wir können uns alle darüber freuen, denn dieses Kreuz ist ein Zeugnis der Christen. Ein Bekenntnis gegenüber der Welt und vor der Öffentlichkeit. Wir folgen einem Gekreuzigten, der auferstanden ist. Und darum ist das Kreuz auch leer. Und so ist das Kreuz schon früh in der Kirchengeschichte die Visitenkarte der Gemeinde Jesu gewesen. Und es war von Anfang an auffällig, aber auch umstritten. Man hat auf dem Palatinenhügel in Rom ein Graffiti, eine Spottzeichnung etwa aus dem Jahr 125 nach Christus entdeckt. Auf diesem Graffiti kann man das Kreuz erkennen und an dem Kreuz hängt eine Gestalt mit Eselskopf. Und daneben steht ein junger Mann, der zu diesem Kreuz blickt. Und dann der spöttelnde Satz: Alexamenos betet zu seinem Gott. Ein Graffiti, eine Spottzeichnung. Ein Gott, der das zulässt, dass man ihn kreuzigt, muss ein Esel sein. Und wer zu so einem Gott betet, ist es erst recht. Ein Schandzeichen, dieses Kreuz. Und bereits im ersten Jahrhundert vor Christus hatte der große Redner Cicero Folgendes gesagt. Er hatte gesagt, das bloße Wortkreuz sei fern, nicht nur vom Körper der römischen Bürger, sondern auch von ihrer Vorstellung, von ihren Augen und ihren Ohren. Das ist so schlimm. Das darf gar nicht an sie rankommen. Und im Laufe der Zeit wurde dann aus einem Schandzeichen ein Ehrenzeichen, mit dem sich inzwischen auch bekannte humanitäre Institutionen, wie zum Beispiel das Rote Kreuz, schmücken. Und zugleich hat das Kreuz nichts von seiner Sprengkraft verloren. Es ist beides zugleich. Es ist ja, deswegen gerade eine Provokation. Es ist Einladung und Mahnung zugleich. Und genauso sagt es der Beginn unseres Predigttextes in Markus 8, Vers 34. den Jesus so beginnt. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen. Jesus ruft alle zu sich. Das ist keine Speziallektion für den engsten Kreis, die jetzt folgt. Und hier steht wörtlich, er sagte, wenn mir irgendjemand nachfolgen will. Einladung an alle. Und das ist das Kreuz. Die geöffneten Arme des Gekreuzigten sind eine sichtbare, eine liebevolle Einladung an jeden Menschen. Und wir hoffen, dass durch dieses Kreuz sich auch viele Menschen einladen lassen werden hier in unsere Kirche. Kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschicken. Kommt, denn es ist alles bereit. Geöffnete Arme, dafür steht das Kreuz. Und zugleich enthält dieses Kreuz eine ernste Mahnung. Wenn wir den Vers weiterlesen, steht da, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Das heißt, wer zu dem Gekreuzigten kommt, wer mit ihm leben will, der kommt nicht umhin, sagt Jesus, sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen. Und wir werden gleich noch klären, was das im Einzelnen bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Aber so viel ist auf den ersten Blick schon klar. Das Leben mit Jesus, das Christsein, die Nachfolge Christi ist keine Freizeitbeschäftigung. Die Nachfolge Jesu ist kein religiöses Luftkissen, um die Stöße des Lebens etwas besser abzufedern, sondern es hat zur Folge, wenn einer in die Nachfolge Jesu eintritt, dass sein Leben unter dieses Kreuz gezogen wird. Es hat zur Folge, wenn wir Christen werden, dass unser ganzes Leben von diesem Kreuz geprägt wird. Und deshalb hat Jesus die Menschen gewarnt, wenn sie zu ihm kamen. Er hat nicht wie der Rattenfänger von Hameln gesagt, kommt alle her, es wird alles ganz zuckersüß. Sondern er hat gesagt, überlegt euch gut, ob ihr das wollt. In Lukas 14, Vers 33 zum Beispiel sagt Jesus so, auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat. Also jeder, der nicht bereit ist, sein ganzes Leben zur Disposition zu stellen. Jeder, der nicht bereit ist, seine Prioritäten in Zukunft nach mir auszurichten, der kann nicht mein Jünger sein. Und viele, die anfangs von einer gewissen Jesus-Begeisterung angesteckt gewesen waren, sind nach einiger Zeit schnell wieder auf Abstand gegangen. Und die, die seine Predigten ursprünglich bejubelt hatten, fanden sie dann plötzlich zu hart. Das lesen wir in Johannes 6, Vers 60, wo der Apostel schreibt, viele nun seiner Jünger, also Jünger in Anführungsstrichen muss man sagen, also die mal so angefangen hatten, das mit der Jüngerschaft auszuprobieren, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, was Jesus predigt. Wer kann sie hören? Und 6 Verse später, in Johannes 6, Vers 66, zieht Johannes ein Zwischenfazit und sagt, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Die haben gesagt, das ist uns zu viel. Sie begannen etwas zu ahnen von den Auswirkungen des Kreuzes und das wollten sie nicht. Und das ist die Tragweite, verstehen Sie? Die Tragweite des Kreuzes, das Kreuz ist viel mehr als ein Symbol, das Kreuz ist viel mehr als ein Erinnerungszeichen, sondern das Kreuz dokumentiert einen ganzen Lebensstil, einen Way of Life, wie wir sagen, den Jesus seinen Jüngern und seiner Gemeinde aufprägen will. Und so prägt das Kreuz auch den Bau der Gemeinde Jesu. Das Kreuz prägt den Bau der Gemeinde Jesu. Und das geht jedem Zeitgeist gegen den Strich, und zwar zu allen Zeiten. Denn der Zeitgeist in seinen unterschiedlichen Verkleidungen, die er durch die Jahrhunderte hindurch ja immer mal wechselt, der Zeitgeist verspricht immer das Gegenteil des Kreuzes. Der Zeitgeist feiert letztlich immer das Selbst, das Ego des Menschen. Und hätte Jesus einen Werbeberater gehabt, wäre der ihm schon beim ersten Satz unseres Textes ins Wort gefallen und hätte gesagt, sprich bitte lieber nicht weiter, Jesus. Jesus, wenn du willst, dass die Menschen nicht zu dir kommen, dann musst du so weiterreden. Das ist Anti-Werbung. Gemeindebau unter dem Kreuz ist ein Stimmungstöter. Und das gilt erst recht, wenn wir uns bewusst machen, mit welcher Facette des Zeitgeistes wir im Jahr 2025 es besonders zu tun haben. Und ich will das grob zusammenfassen. Es ist der Zeitgeist der sogenannten Postmoderne. Der Zeitgeist des Relativismus. Es gibt keine Wahrheit. Der Zeitgeist der Bedürfnisbefriedigung. Der Zeitgeist des Individualismus. Der Zeitgeist des Self-Fulfillment. Der Zeitgeist des Ego-Kultes in Vollendung. Das ist der Zeitgeist der Postmoderne. Und in diesem geistigen Umfeld will Jesus seine Gemeinde unter dem Kreuz bauen. Kreuz und Postmoderne sind wie Feuer und Wasser. Und darum steht als Titel über unserer Predigt heute Morgen auch, das Kreuz fordert die Postmoderne heraus. Gemeindebau in der Postmoderne, Teil 1. Das Kreuz fordert die Postmoderne heraus. Nun, es ist ja nicht so, dass die Christen sich des Themas nicht schon seit langem angenommen hätten. Im Hinblick auf unsere säkularen Zeitgenossen. Evangelisation in der Postmoderne ist seit Jahren ein wichtiges Thema. Ich habe sogar vor ca. 20 Jahren mein kleines Buch dazu geschrieben, Evangelisation in der Postmoderne, wie Wahrheit den Pluralismus angreift. Und man hat das immer wieder durchgespielt, die Frage, wie können wir in einem Umfeld, das sagt, es gibt keine Wahrheit, es ist alles relativ, anything goes, wie können wir in einem solchen Umfeld Menschen, die das glauben, verkünden, dass Jesus die Wahrheit ist? Die absolute Wahrheit. Wie können wir das vermitteln? Und darüber ist viel nachgedacht worden. Evangelisation in der Postmoderne. Aber das andere, Gemeindebau in der Postmoderne, das ist noch sensibler. Das Thema Gemeindebau in der Postmoderne stellt uns nämlich vor die Frage, wie wir im Inneren mit den Anläufen des postmodernen Zeitgeistes fertig werden wollen. Merken wir, wo dieser Zeitgeist vielleicht durch die Ritzen unseres eigenen Denkens, durch die Hintertür unseres eigenen Lebens eindringen will? Sind wir als Jünger Jesu wirklich so immun gegen diese Einflüsse, wie wir uns das wünschen würden? Diese Fragen können wir nur im Licht des Wortes Gottes klären. Und dazu wollen wir diesen und dann auch die beiden nächsten Sonntage noch nutzen, zu einer kleinen Predigtreihe, bevor dann der Sommer beginnt, Gemeindebau in der Postmoderne. Und danach, das darf ich schon ankündigen, freuen wir uns dann auf unseren alljährlichen AKV-Sommer. Viele von Ihnen werden das kennen. Dann werden nämlich 5 bewährte Männer aus unserem Arbeitskreis Verkündigung an 5 Sonntagen hintereinander über 5 ganz unterschiedliche Texte der Bibel predigen. 5 spannende Perspektiven. Die Gesichter der Prediger sind vielen von Ihnen schon gut bekannt. Wir werden das auch bald über die Homepage ankündigen. Und viele freuen sich sehr auf diese 5 Wochen. Aber bis dahin werden wir die Sonntage noch nutzen, also heute und noch die nächsten beiden, um durch Gottes Wort besser zu verstehen und gerüstet zu sein, wie der Gemeindebau im Angesicht der Postmoderne gelingen kann. Und eine erste Schneise durch dieses Feld schlägt unser Text heute Morgen, Markus 8, Vers 34 bis 38. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, ist es schön, wenn Sie den mitlesen können, und ich lese ihn noch einmal vor. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es, also was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, in einer älteren Übersetzung heißt es, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn, also Jesus, schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das Kreuz fordert die Postmoderne heraus. Und das Erste, was Jesu Kreuz in unserem Leben verändert, ist das, wonach wir streben. Das ist der erste Punkt, wonach wir streben. Das, was mir wichtig ist, das, wonach ich trachte, das, was mich antreibt, das, wonach wir streben. Und Jesus stellt hier das Streben des Nachfolgers und das Streben des Nicht-Nachfolgers schroff einander gegenüber. Wie ist das mit dem Nicht-Nachfolger? Von dem Nicht-Nachfolger sagt Jesus in Vers 36, er will die Welt gewinnen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Er will die Welt gewinnen. Das heißt, er richtet seinen ganzen Fokus total auf das Diesseits. wie dieser Kornbauer in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hatte, der eine super Ernte eingefahren hatte und der sagte, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich habe die Scheuern voll, ich habe meine Güter beisammen, ich habe sie sicher angelegt und untergebracht, alles geritzt. Jetzt habe ich, was ich brauche. Und das ist der, der die Welt gewinnen will. Er erhofft das Glück von dem, was er in dieser Welt an sich raffen kann, erobern kann, was er rausholen kann aus diesem kurzen Leben. In der Postmoderne nennt man das Bedürfniserfüllung. Und wissen Sie, Bedürfniserfüllung ist der letzte Sinn, der vielen unserer Zeitgenossen noch geblieben ist. Weil ihnen die Wahrheit zerschlagen wurde. Alles ist ja total relativ. Es gibt keine übergeordnete Wahrheit, an der man sich orientieren könnte. Und aus diesem Zerschlagen der Wahrheit folgt ein ethischer Nihilismus. Das heißt, alles ist gleich gut oder gleich schlecht. Sie können einer älteren Dame freundlich über den Zebrastreifen helfen oder Sie können ihr die Handtasche aus der Hand reißen und mit ihrem Geld wegrennen. Wenn es keine Wahrheit gibt, gibt es keine Maßstäbe, ist ethisch alles relativ. Sie können ein Baby im Mutterleib abtreiben oder Sie können darum kämpfen, sein Leben zu retten. Es ist alles relativ. Und diese Ungewissheit über das, was ich tun soll, wird noch gesteigert, und das erleben wir in den letzten Jahren, durch die Ungewissheit über das, wer ich bin. Schauen Sie, nicht mal seines Geschlechts kann man sich in der Postmoderne mehr sicher sein, wenn Sie an den Genderismus denken. Und damit steht jetzt der einzelne Mensch plötzlich vor einer unlösbaren Aufgabe. Er muss seinem Leben selber eine Richtung geben. Er muss selber eine Orientierung finden, obwohl man ihm alle Orientierungspfeiler weggeschossen hat. Man stellt ihn in diese postmoderne Wüste, aus der man sämtliche Orientierungsschilder beseitigt hat, ethisch, metaphysisch. Und jetzt steht er da, was soll er machen? Der Theologe Rolf Hiller hat diese Überforderung in theologischer Sprache ausgedrückt. Er hat gesagt, die Postmoderne radikalisiert das moderne, neuzeitliche Subjekt zum atomisierten Individuum. Sorry, so kann das nur ein Theologe formulieren. Aber ich will sagen, was Hille meint. Er hat es sehr gut beschrieben. Er sagt, die Postmoderne macht das radikal, dass der Einzelne, das neuzeitliche Objekt bzw. Subjekt, der einzelne Mensch, völlig isoliert dasteht. Völlig isoliert und einsam. Und weiter schreibt Hille, der Mensch in seiner Ich-Einsamkeit erweist sich mit der Aufgabe der Selbstkonstituierung überfordert und gerät in die Sinnkrise des Nihilismus. Denn plötzlich muss der Mensch, und das ist hier gemeint, sich selber einen Sinn geben. Aber wo soll er denn herkriegen? Und wo soll er denn Gewissheit und Glück finden? Und dann, das letzte bisschen Orientierung, was ihm geblieben ist, ist was? Seine subjektiven Bedürfnisse. Und Lebenserfüllung wird jetzt einfach zur Bedürfnisbefriedigung, weil die subjektiven Bedürfnisse ihm als letztes geblieben sind. Nach dem Motto dieser Zigarettenwerbung, suchen Sie nicht Sinn, sondern Geschmack. Und jetzt zählt nur noch die Frage, was tut mir gut, was bringt es mir, was macht das für ein Bauchgefühl bei mir, wie fühle ich mich dabei, was stillt meine Bedürfnisse. Das ist das Einzige, was bleibt. Und jetzt kann er doch drauf losleben, die ganze Welt zu gewinnen. Was sollte denn dem Glück des Einzelnen jetzt noch entgegenstehen? Er ist von allen Wertbindungen, von allen Pflichten abgetrennt, losgebunden. Er wird gelockt und angestrahlt von einer Fülle von Angeboten. Multioptionalität nennen wir das. Unendlich viele Möglichkeiten und Angebote. Jetzt kann er doch loslegen. Aber selbst weltliche, säkulare Soziologen verstehen immer mehr, dass das den Menschen nicht glücklich macht. Im Gegenteil. Zygmunt Bauman hat ein Standardwerk geschrieben dazu unter dem Titel Unbehagen in der Postmoderne. Der Mensch, der plötzlich von all diesen Möglichkeiten angestrahlt wird, empfindet ein Unbehagen, eine Unsicherheit. Und die slowenische Philosophin Renata Salec spricht von einer Tyrannei der Wahl. Studenten in Göttingen hatten einen Vortrag zur Postmoderne, den ich vor einigen Jahren dort gehalten habe, so angekündigt. 24 Kaffeesorten bei Starbucks, 40 Shampoosorten im Supermarkt, über 300 Ausbildungsberufe und über 18.000 Studienplätze in Deutschland, über 1.500 Filme auf Netflix, sind inzwischen wahrscheinlich noch viel mehr. unbegrenzte Möglichkeiten und zugleich der massive Druck, nicht zu verpassen. Entscheidungsfreiheit und Entscheidungszwänge. Und wenn du jetzt immer noch nicht glücklich wirst, dann bist du selber schuld. Sorry. So hat das Professor Saletsch in einem Spiegel-Interview auch gesagt. Sie hat gesagt, die Welt ist voll mit Frauenzeitschriften, die uns vorschreiben, was uns glücklich macht. Die Welt ist voll mit Facebook-Statusmeldungen, die uns zeigen, wie viel andere aus ihrem Leben machen. Du musst glücklich sein, lautet der gesellschaftliche Imperativ. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du versagt. Und das verschärft natürlich den Konsumdruck. Saletsch schreibt, wir arbeiten mehr, wir konsumieren mehr, am Ende konsumieren wir uns selbst und die Folgen sind Burnout, Bulimie und andere Zivilisationskrankheiten, so Frau Saletsch. Und Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Verstehen Sie, die Soziologen erahnen etwas, was Jesus wie mit einem Skalpell präzise aufdeckt. Jesus deckt präzise auf, wo das eigentliche Problem liegt. Denn wir sind nicht als Bedürfnisbefriediger geschaffen, sondern wir Menschen sind zu einem höheren Ziel geschaffen. Und viel, viel wichtiger als dieses kurze Leben ist das ewige Ziel, auf das unser Leben zusteuert. Und das sagt Jesus im letzten Satz dieses Textes, Vers 38 am Ende. Der Menschensohn, also Jesus, wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Er wird kommen. Er wird kommen zu einem abschließenden Gericht. Der Schöpfer wird kommen und sein Recht, seinen Anspruch gegenüber jedem Menschen geltend machen. Und was zählt dann? Dann zählt nur eines, meine Seele. Die ist nämlich ewig. So sagt Jesus das in Vers 6, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden. Und Seele meint hier meine Persönlichkeit. Was ich wirklich bin, das hat Ewigkeitswert. Und deswegen fragt Jesus dann in Vers 37, was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das heißt, womit kann der Mensch seine Seele retten? Denn selbst wenn der Mensch die ganze Welt gewinnen würde, was ja nicht geht, es kann ja kein Mensch die ganze Welt gewinnen. Aber selbst wenn das möglich wäre, könnte er damit seine Seele nicht retten. Könnte er damit nicht bestehen im Gericht des heiligen Gottes. Und deswegen sagt Jesus in Vers 35, wer sein Leben, also sein irdisches Leben erhalten will, der wird es verlieren. Dieses vertraute irdische Leben. Jesus sagt, wer alles in dieses Leben reinpackt, wer davon alles erwartet, der wird am Ende alles verlieren. Alles. Und darum sind Menschen, die ihre Lebensrechnung ohne Gott machen, so unrealistisch. Sie sind einfach unrealistisch. Das sind die Leute, die Jesus in Vers 38 am Anfang beschreibt. Er sagt, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen. Diesen Leuten ist wichtiger, wie sie vor dieser sündigen Welt dastehen, vor ihren Zeitgenossen. Und das Wort, was hier mit ehebrecherisch auch übersetzt werden kann, bedeutet einfach treulos, gottlos. Und diesen Leuten ist wichtiger, wie sie vor dieser Welt dastehen, vor ihren Nachbarn dastehen, als wie sie vor Gott dastehen. Und Jesus sagt, das ist unheimlich kurzsichtig. Viel wichtiger als meine Stellung vor der Welt und in der Welt ist doch meine Position vor Gott und in der Ewigkeit. Und wonach strebe ich? Worum kümmere ich mich? Der Hebräerbrief sagt im Neuen Testament, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Wir haben doch nur dieses eine kostbare Leben hier auf dieser Erde. Und wenn wir mit diesem einen kostbaren Leben, was wir hier auf dieser Erde haben, sehenden Auges die falschen Entscheidungen treffen, dann werden wir es im Gericht Jesu verlieren. Wir werden verloren gehen in der Hölle, heißt das. Aber noch können wir uns retten. Und das ist das Erste, was sich ändert, wenn du ein Nachfolger Jesu Christi wirst. Es ändert sich, wonach du strebst. Und dann ist dir klar, wertvoller als alles diesseits ist die Ewigkeit. Ob du nun 70, 80, 90 oder 120 wirst, das ist nichts verglichen mit Ewigkeit. Und wertvoller als alle vergänglichen Werte und dein Standing in dieser Welt ist deine unsterbliche Seele und dein Standing vor Gott. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Man könnte auch sagen, was hilft es einem Menschen, wenn er die letzten 10 Jahre seines irdischen Lebens eine ordentliche Rente in gutem gesundheitlichen Zustand genießt, aber in den Millionen Jahren danach in der Hölle sein wird? William Kelly, ein englischer Theologe, erhielt eines Tages am Beginn seines Dienstes das großartige Angebot einer Universität, die sagte, machen Sie bei uns eine akademische Karriere. Und es ist ja nichts Schlechtes, eine akademische Karriere zu machen, und manchen Christen führt Gott auch diesen Weg. Aber für Kelly war klar, ich werde jetzt an dieser anderen Stelle gebraucht, wo Gott mich hingestellt hat als Prediger. Und er hat gesagt, danke für das ehrenvolle Angebot, ich kann es aber leider nicht annehmen, weil ich meinen Dienst in einer Gemeinde tun will und muss. Und dann fragten die Professoren, die ihn berufen wollte, ganz erstaunt, aber Mr. Kelly, haben Sie denn kein Interesse daran, sich einen Namen in der Welt zu machen? Und Kelly antwortete lächelnd, in welcher Welt, meine Herren? In welcher Welt willst du dir einen Namen machen? In der vergänglichen oder in der ewigen? Wonach streben wir? Das ist das Erste. Und Gemeindebau in der Postmoderne muss sich immer wieder zu dieser Ewigkeitsperspektive zurückrufen lassen. Und das macht uns zugleich kritisch gegenüber unseren eigenen gefühlten Bedürfnissen. Also ganz klar, im christlichen Raum würde man immer sagen, ja, es kommt auf den Himmel an und die Ewigkeitsperspektive ist das Wichtige. Das würden wir immer sagen. Aber wonach treffen wir unsere Entscheidungen in den einzelnen praktischen Fragen? Wie weit sind wir möglicherweise postmodern infiziert, ohne es zu merken? Der Zeitgeist will uns ständig dazu verleiten, nach unseren Bedürfnissen zu gehen und nach dem, was wir so empfinden und nicht nach den Maßgaben des Wortes Gottes. Neulich sagte mir jemand, oder nicht mir, aber zu jemand anderem, aber es muss doch jeder nach dem gehen, was er fühlt, wie es sich für ihn richtig anfühlt. Das ist postmodern. Und das Kreuz fordert die Postmoderne heraus. Auch dort, wo sie sich in unser eigenes Denken und in unser eigenes Empfinden vielleicht einzuschleichen beginnt. Und das zeigt sich nicht nur daran, wonach wir streben, sondern, und jetzt kommt das Zweite, es äußert sich auch daran, woran wir kleben. Das ist der zweite Punkt. Erstens, woran wir streben. Zweitens, woran wir kleben. Wie bin ich auf dieses Wort gekommen? Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24 sagt Gott, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und da steht im Hebräischen wörtlich, er wird an ihr kleben. Er wird mit ihr zusammengeleimt sein. Das ist die felsenfesteste Verbindung. Und so ist diese Frage gemeint, woran klebe ich? Womit bin ich so fest verbunden, dass ich es niemals loslassen würde? Und wieder stellt Jesus seine Nachfolger und die Nicht-Nachfolger einander gegenüber. Und wieder zeichnet er diesen Gegensatz. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Vers 34. Wer mir nachfolgen will, der löse sich von der festesten Verbindung, die er bisher kannte, nämlich von sich selbst. Von Natur aus, sagt die Bibel, kleben wir alle an uns selbst. Wir kleben an unserem Ego. Wir kleben an unserer eitlen Selbstbehauptung. Wir kleben an unserem natürlichen Stolz. Das ist die biblische Diagnose. Und selbst wenn jemand unter einem eher schwachen Selbstbewusstsein leidet, ist das ja nur die Rückseite derselben Medaille. Dann ist er eben gekränkt in seiner Selbstbehauptung. Und diese Selbstverhaftung, dass wir an uns selbst kleben, prägt sogar noch unsere Haltung Gott gegenüber. Sofern wir überhaupt mit ihm rechnen. Wir wollen nicht, dass Gott Gott ist. Martin Luther hat das in einem klassischen Satz gesagt, in einer These für eine Disputation, da hat er gesagt, Zitat, der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Vielmehr wollte er sei Gott und Gott sei nicht Gott. Wir kleben an uns, an uns selbst. Und damit rennen wir selbstbezogen in unser Unglück. Wir werden uns nicht los und ersticken an unserem eigenen Stolz. Und dann sagt Jesus deshalb, wer seine Seele retten will, der hat nur einen einzigen Ausweg offen. Hier in Vers 34, der verleugne sich selbst. Das heißt, der sage Nein zu sich selbst. Der distanziere sich von sich selbst. Das heißt, er stimme Gottes Urteil zu, ich bin ein verlorener Sünder. Das ist Gottes Urteil über mein Leben. Das ist starker Tobak. Das lässt manchen Psychologen die Haare zu Berge stehen. Aber woran klebe ich? Manchmal zeigen ja Extreme besonders deutlich, was im Prinzip auch für die breite Menge gilt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor einiger Zeit wurde aus einer Hamburger Kirche Folgendes berichtet. Eine Mitte-30-Jährige ließ sich, heißt es in dem Bericht, ist schon einige Zeit her, am Wochenende in der evangelischen St. Pauli-Kirche in Hamburg alleine trauen. Wie bei einer Hochzeit, nur ohne Partner. Laut Medienberichten war es die allererste Zeremonie dieser Art in Hamburg. In den USA gibt es das schon länger. Da hat man sogar schon einen Begriff dafür gefunden. Man nennt diese Ehe mit sich selbst Sologamie. Also nach Monogamie und Polygamie und Homogamie gibt es jetzt auch Sologamie. Und das wurde dann so weiter erklärt, was auf den ersten Blick vielleicht wie eine absurde Form von Individualismus und Selbstbezogenheit klingt, ist in Wahrheit ein seelsorgerisches Konzept. Ein Tag, an dem es darum geht, ganz bewusst Ja zu sagen zu sich selbst. Auch in Hamburg war dieser Gedanke ausschlaggebend. Sologamie, man könnte sagen, Sologamie ist ein Paradebeispiel dafür, was es bedeutet, an sich selbst zu kleben. Und Jesus macht deutlich, das ist auch ein Kriterium, an dem sich Nachfolger von Nicht-Nachfolger unterscheidet. Woran ich klebe, nicht nur wonach ich strebe, sondern auch woran ich klebe. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich klebe entweder an mir selbst oder ich klebe an Jesus Christus und seinem Kreuz. Es gibt keinen dritten neutralen Ort, an dem ich mich festmachen könnte. Entweder oder. An mir oder am Kreuz von Jesus. Und deswegen, liebe Leute, ist es eine liebevolle, eine persönliche Einladung, wenn Jesus uns auffordert, verleugne dich selbst. Verleugne dich selbst. Aber nicht, um dann hilflos irgendwo in der Luft zu hängen, sondern um Jesus nachzufolgen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Diese Selbstverleugnung ist ein Befreiungsakt. Ein Befreiungsakt. Jemanden verleugnen heißt ja, sich von ihm distanzieren. Und das heißt, ich distanziere mich von meinem alten Ego. Ich sehe, dass ich nicht gut genug bin für Gott. Ich distanziere mich von meiner Selbstgerechtigkeit. Ich beuge mich unter meine Besserwisserei. Und ich verurteile mich in diesem Sinne selbst. So wie Jesus das in diesem wunderschönen Gleichnis beschreibt mit dem Zöllner und dem Pharisäer. Der Zöllner sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Der steht ganz hinten. Der traut sich nicht mal, sich zu zeigen. Und er sagt, Herr, bitte erbarm dich über mich. Und der Pharisäer, der stellt sich ganz nach vorne und sagt, was bin ich für ein toller, gläubiger Mann. Der Zöllner klebte an Christus. Der Pharisäer klebte an sich selbst. Und darum gibt Gott dem Zöllner diese wunderbare Zusage, die wir zum Beispiel auch im Psalm 34, Vers 18 haben. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wenn du endlich an dem Punkt bist, wo du erkennst, wer du bist in Gottes Augen, dann wirst du merken, wie nahe der Herr dir ist und wie er dich tröstet und wie er dein zerbrochenes Herz heilt. Und das heißt, ich gebe dann endlich meine Versuche und meinen Anspruch auf, selbstständig mein Schicksal bewältigen zu können. Und ich gestehe endlich meine Abhängigkeit von Jesus ein, der Einzige ist, der mich retten kann. Weil er der Einzige ist, der für meine Schuld bezahlt hat und die Strafe auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Und der bewiesen hat, dass er lebt durch seine Auferstehung. Und das ist so wie ein Kind, das wiedergefunden wurde und das dann erschöpft beide Arme um den Hals des Vaters klammert. Das bedeutet es, an Jesus zu kleben. Oder wie Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und in diesem Gesangbuchlied, in dir ist Freude, da habe ich das auch nochmal gefunden. Wenn wir dich haben, dann kann uns nichts mehr passieren. Und dann heißt es am Ende, an dir wir kleben in Tod und Leben. An dir wir kleben in Tod und Leben. An dir, Jesus. An wem klebst du? An dir selbst oder an Jesus? Ich erinnere mich noch an die Erzählung eines Kommilitonen, ziemlich am Anfang meines Studiums, der berichtete davon, wie er Christ geworden war. Dramatische Situation, als kleiner Junge, im Winter, er kommt mit seinem Schlitten auf das Eis und plötzlich merkt er, das Eis bricht. Und er kriegt gerade noch so einen Strauch am Uferrand zu fassen und in der anderen Hand den Schlitten, den er nicht abgeben will. Und nun will er sich mit der einen Hand ans Ufer ziehen und mit der anderen den Schlitten mitnehmen und er merkt, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, wenn ich den Schlitten nicht loslasse, verliere ich alles. Und dann lässt er den Schlitten los und klammert sich mit beiden Händen an den rettenden Strauch und überlebt, sonst hätte es uns ja nicht erzählen können. Und er sagt, das ist ihm so deutlich geworden, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Mein altes, selbstbestimmtes Leben, an das ich mich so klammere, loszulassen, um mich von Jesus retten zu lassen. Und schauen Sie, wieder sehen wir, wie der postmoderne Zeitgeist verschärft, womit wir Sünder ohnehin zu kämpfen haben. Und das ist das, was ein alter Pfarrer, den ich als Student noch kennenlernte, immer unsere stinkige Selbstverliebtheit nannte. Unsere stinkige Selbstverliebtheit. Und die Postmoderne füttert dieses Ego, indem sie nämlich jede übergeordnete Instanz, jede Metaphysik zerstört und uns erst recht auf uns selbst zurückwirft. Und dann geht es los mit diesem übersteigerten Individualismus, der ständig nach den eigenen Bedürfnissen fragt. Und wissen Sie, was ein klassisches Symptom ist in unserer Gesellschaft? Die massenhafte Zunahme von Single-Haushalten. Darauf wird immer wieder hingewiesen. Also nun kann man ja ganz unterschiedliche Motive haben, um als Single zu leben. Und die Bibel sagt auch, das ist ein von Gott auch sehr gesegneter Weg, wenn jemand, weil er sich von Gott so geführt sieht, alleine bleibt. Es geht jetzt hier nicht um den Einzelfall. Da gibt es viele gute Gründe, für den einen oder die andere Single zu bleiben. Aber mir geht es hier um diese gesamtgesellschaftliche Tendenz, die diesen Individualismus markiert. Überlegen Sie mal, also die Zahlen von die Statis, also vom Statistischen Bundesamt 2023. Im Jahr 2022 betrugen die Ein-Personen-Haushalte in der Bundesrepublik 41%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 41% aller Haushalte sind im Jahr 2022 Ein-Personen-Haushalte gewesen. Das ist ein Spiegelbild des Individualismus. Und je mehr wir darauf fixiert werden, unser eigenes Ding zu machen, so wie es uns genehm ist, wie es unserem Gefühl entspricht, umso schwieriger fügen wir uns selbstlos in eine Gemeinschaft ein. Umso schwerer fällt es uns, unsere eigenen Befindlichkeiten nicht immer nach vorn zu schieben. Wir schieben immer die eigenen Befindlichkeiten nach vorn. Und was für eine Herausforderung ist es doch auch für jede christliche Gemeinschaft, diesen Bacillus der postmodernen Infektion zu erkennen und geistlich zu überwinden. Und der einzige Weg dahin ist, dass wir umso bewusster und dankbarer an Jesus kleben und nicht an uns selbst. Und in dieser sicheren Bindung an unseren Herrn wird dann auch das letzte Kriterium unser Leben immer stärker bestimmen. Ein letzter Punkt, an dem Jesus hier den Unterschied zwischen Nachfolger und Nicht-Nachfolger festmacht. Wir hatten gesehen, erstens der Unterschied, wonach wir streben. Zweitens der Unterschied, woran wir kleben. Und jetzt drittens, Sie ahnen schon, der dritte Unterschied, wofür wir leben. Wofür wir leben. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Jetzt müssen wir das zum Schluss noch auflösen, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und Jesus macht die Sache dadurch klar, indem er uns wieder diesen unüberbrückbaren Gegensatz vor Augen führt. Der eine, Anfang von Vers 35, der eine will sein eigenes Leben um jeden Preis erhalten und verwirklichen. Und Leben meint hier sein altes Leben. Stolz, selbstbestimmt, irdisch, vergänglich. Und das ist die logische Folge davon, dass er an seinem Ego klebt und sich auf sein Ego verlässt. Und darum lebt er das auch aus. Und tut alles, um seine eigenen Pläne, seine eigenen Träume, seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Modern würde man sagen, er will selbstbestimmt leben. Er lässt sich vielleicht beraten, aber am Ende entscheidet er ganz nach seinem eigenen Empfinden. Und wenn man ihn dann fragen würde, du sag mal, wofür lebst du? Dann wäre seine Antwort wahrscheinlich, ich lebe für meine Vorstellung vom Leben. Ich lebe für meine Pläne, ich lebe für meine Ideen und das ziehe ich durch. Und Jesus hat für diesen Lebensstil, für dieses Konzept eine klare Risikoanalyse hier formuliert. Jesus sagt nämlich, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer so lebt, der wird sein Leben in den Sand setzen. Und mit verlieren ist mehr gemeint als der natürliche Tod, weil der natürliche Tod ja jeden Menschen trifft. Sondern damit meint Jesus hier, der wird sein Leben auf ewig verlieren. Der wird verloren gehen in der ewigen Gottesferne, in Gottes Gericht, wo Jesus von der Hölle gesprochen hat. Das heißt, wer sein Leben ohne Gott absichern will, für den gilt, was Jesus im Gleichnis über den reichen Kornbauern sagte in Lukas 12. Du Narr, was hast du von deinem ganzen Reichtum? Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und dann bleibt nichts. Oder wie es der Täufer, Johannes der Täufer gesagt hat, über alle, die Gottes ausgestreckte Hand ausschlagen. Er hat gesagt, wer dem Sohn Gottes nicht gehorsam wird, das heißt, wer ihm die Nachfolge verweigert, über dem wird der Zorn Gottes bleiben. Das ist die Risikoanalyse. Das ist der Nicht-Nachfolger. Und dann beschreibt Jesus das Gegenmodell, das Modell seiner Leute. Im zweiten Teil von Vers 35, da sagt er, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Das heißt, wer bereit ist, sein eigenwilliges Leben bewusst aufzugeben, das ist mit verlieren gemeint, nicht mal so zufällig verlieren, sondern bewusst dran zu geben, es an Jesus zu geben, Jesus das Steuer meines Lebens bewusst in die Hand zu geben. Jesus sagt, der wird sein Leben gewinnen. Und da steht im Griechischen wörtlich, der wird sein Leben retten. Das heißt, der wird in den Himmel kommen. Der wird Gottes Kind sein dürfen. Und der wird schon jetzt unter Gottes Schutz leben können. Dieser Nachfolger, der hat ein anderes Risiko. Aber dieses Risiko lohnt sich, würde ich sagen. Sein Risiko besteht darin, dass er die Generalvollmacht über sein Leben aufgibt. Dass er die Oberhoheit über sein Leben ganz bewusst aufgibt. Dass er das letzte Wort über sein Leben und seine Pläne ganz bewusst aufgibt und es ein für alle Mal aus den eigenen Händen gibt und in die Hände Jesu legt. Das ist das Risiko. Und wenn einer das wagt, wenn einer Christ wird, wenn einer Nachfolger wird, folgt dann unvermeidbar die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist jetzt dein Plan für mich? Was ist deine Aufgabe? Und dann, das darf ich Ihnen sagen, sind Gottes Führungen sehr individuell. Gott macht Handarbeit. Paulus, wissen wir alle, sollte Apostel werden. Ist er auch geworden. Der ehemalige Besessene, den Jesus geheilt und gerettet hatte, der wollte eigentlich mit Jesus mitziehen, aber Jesus hat gesagt, nein, dein Platz ist in deinem Ort. Geh dahin zurück und sage, was Gott dir getan hat und predige von mir, heißt das. Die Lydia, diese Geschäftsfrau, in Philippi, die stellte jetzt ihr Haus als Treffpunkt für die Gemeinde zur Verfügung. Das war ihre Aufgabe. Der russische Gefängnisaufseher, von dem ich neulich erzählte, der blieb in seinem Job als Gefängnisaufseher und hat dort das Evangelium verbreitet, in einem sowjetischen Gefängnis. Hat Menschen mit ihm bekannt gemacht und zum Glauben gerufen. Der Staatsanwalt in Sachsen, den ich kenne, bleibt Staatsanwalt nach seiner Bekehrung und ist als Jurist ein Zeuge seines Herrn. Die Mutter zu Hause, die in die Nachfolge Jesu eingetreten ist, ist die Mutter zu Hause und versucht alles, um ihre Kinder gut aufzuziehen, aber ihren Kindern auch Jesus nahezubringen, ihrem Mann gut den Rücken zu stärken. Das ist der Plan, den Gott für sie in der Regel hat. Oder der Mediziner in seiner Praxis, der ist plötzlich nicht mehr nur noch Mediziner, sondern auch Seelsorger und Evangelist. Und plötzlich fangen Menschen an, ihm ihr Herz auszuschütten. Und er verweist sie auf Jesus und lädt sie ein in die Gemeinde. Aber er bleibt Mediziner. So, verstehen Sie, Gott hat mit jedem von uns einen speziellen Plan. Und wenn du Jesus ehrlich fragst, dann wird er dir auch klar machen, wo er dich haben will. Aber uns allen gemeinsam ist das, was Jesus in Vers 34 sagt. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wissen Sie, dieses Bild war den Jüngern dort im Römischen Reich durchaus vertraut. Das Kreuz, und das müssen Sie zum Schluss verstehen, das Kreuz meint nicht nur einfach so die Widerstände des Lebens. Jeder hat eben sein Kreuz zu tragen. Der eine hat Ärger bei der Arbeit, der andere eine böse Schwiegermutter. Der nächste kommt mit seinen Kindern irgendwie nicht mehr richtig klar und so weiter. Jeder hat so sein Kreuz zu tragen, das muss er eben tragen. Nein, das ist nicht gemeint. Viel zu harmlos. Im ersten Jahrhundert war das Kreuz was? Ein Folterinstrument. Und wer daran gehängt wurde, der starb. Und wenn einer zum Tode verurteilt worden war, dann musste in der Regel sein Kreuz selbst aktiv auf sich nehmen, diesen Querbalken, dieses Patibulum. Er musste sein Kreuz auf sich nehmen und es selber zur Hinrichtungsstätte tragen. Das heißt, wer sein Kreuz trug, der hatte mit dem Leben abgeschlossen. Wer sein Kreuz trug, der ging zum Sterben. Und das ist hier gemeint, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das heißt nicht, ich füge mich geduldig in mein Schicksal, sondern es heißt, ich gebe mein selbstbestimmtes altes Leben in den Tod. Ich weiß, ich werde da immer wieder versuchen, es doch wieder zurückzuholen. Aber das ist mein innigster Wille und ich bitte Jesus, dass er sieht, dass ich es ehrlich meine. Ich gebe mein Selbstbestimmungsrecht auf. Ich trete die Verfügungsgewalt über meine Pläne an Jesus ab. Ich gehöre von jetzt an nicht mehr mir selbst, sondern ihm. Das heißt, sein Kreuz auf sich nehmen. Und damit ist die Frage, wofür lebst du, eindeutig beantwortet, nämlich du lebst als Nachfolger Jesu für Jesus. Du lebst für sein Reich. Du lebst für sein Evangelium. Du lebst für seine Aufgaben. Du lebst für seine Pläne. Klar, manchmal spürst du auch die Versuchung, auszubrechen aus diesem Weg. Aber du bittest, Herr, lass mich treu sein. Und weißt du, der brennende Wunsch deines Herzens und der brennende Wunsch deines Gebetes ist es dann, an dem Platz treu zu sein, wo Jesus dich hinstellt. Manchmal muss man etwas länger suchen. Aber das ist der brennende Wunsch deines Herzens. An dem Platz treu zu sein, wo Jesus dich hinstellt. Und so meint er das in Vers 35 auch am Ende. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's finden. Das heißt, ich verliere mein selbstbestimmtes, vermeintlich autonomes Leben. Ich verliere es an Jesus. Und dann passiert etwas spannend. Etwas sehr Spannendes. Wer so zu Jesus kommt, der merkt dann auch, dass sein Leben vorher ja gar nicht so selbstbestimmt war, wie er dachte. Dein Leben ohne Jesus ist nicht selbstbestimmt, sondern dein Leben ohne Jesus, das ist die Diagnose der Bibel, geschieht letztlich im Machtbereich der Finsternis. Es gibt keine neutrale Zone. Paulus schreibt das so an die Christen in Ephesus, Epheser 5, Vers 8. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn Jesus. Es gibt keinen neutralen Bereich und in Epheser 2, Vers 2 sagt Paulus das noch drastischer. Ihr habt früher gelebt nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, damit meint er den Teufel, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Das ist die Alternative. Und Luther hat es genau auf den Punkt gebracht, als er sagte, der Mensch ist wie ein Reittier. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er sagt, entweder werde ich vom Teufel geritten oder von Gott. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Das ist eine Illusion, wenn du glaubst, du könntest dein Leben selber reiten. Sondern wenn du nicht von Jesus geritten wirst, dann vom Teufel. Und in dem Moment, wo du zu Jesus flüchtest, hat der Teufel ausgespielt. In dem Moment übernimmt Jesus das Zepter in deinem Leben. Und deshalb ist die Anerkennung der Herrschaft Jesu keine Zusatzforderung zur Bekehrung, nach dem Motto, erstmal musst du dich bekehren und dann musst du irgendwie auch noch akzeptieren, dass Jesus der Herr ist, sondern die Anerkennung von Jesu Herrschaft ist die logische Folge deiner Bekehrung. Ich sage es mit einem ganz einfachen Bild, das man gern für das Christwerden verwendet. Christwerden bedeutet, dass ich Jesus in das Haus meines Lebens einlasse. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich lasse Jesus in das Haus meines Lebens ein. Aber Jesus kommt nur zu mir, ist doch klar, wenn ich ihn als den einlasse, der er ist. Und Jesus ist immer zugleich der Retter, der mir meine Sünden vergibt, und der Herr, der König, der die Regierung in meinem Leben übernimmt. Und wenn ich Jesus einlasse in meinem Leben, habe ich ihn immer entweder nur ganz oder gar nicht. Bedenken Sie, im Neuen Testament wird Jesus mehr als 700 Mal Herr genannt. Kyrios. Und das gilt nicht nur für die Jünger oder für diese besonders ernsten Christen, dass die nun Jesus ganz treu nachfolgen wollen, sondern schauen Sie, und damit sind wir am Schluss wieder am Anfang des Textes, zu wem hat Jesus das gesagt? Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern. Jesus hat alle gerufen. Und Jesus hat gesagt, komm her, gib dein verlorenes altes Leben auf und lass dich retten. Lass mich hineinkommen in dein Leben. Und dein Herr sein für alle Ewigkeit. Ich versuche ein Fazit. In diesen Versen zeigt uns Jesus, wie ernst das ist, wie einschneidend, wie folgenschwer, wenn ein normaler Sünder, wie wir es waren, Christ wird. Wenn ein normaler Sünder ein Jünger des Herrn Jesus Christus wird, von da an dreht sich unser Leben um ihn, wonach wir streben, woran wir kleben, wofür wir leben. Es dreht sich alles um Jesus. Und so hebelt das Kreuz Jesu mit seinen Folgewirkungen, und das ist so herrlich, es hebelt die Macht der Postmoderne aus. Und es befreit uns aus dem Klammergriff des Zeitgeistes. Wir haben jetzt ein starkes Fundament der Wahrheit. Das Kreuz Jesu entlarvt unsere Selbstbezogenheit als Sünde. Das Kreuz Jesu befreit uns von der Bindung an unsere eigenen subjektiven Bedürfnisse. Und es wirft uns ganz auf Jesus. Ganz auf Jesus. Und das will ich noch zum Trost sagen. Jesus hat deutlich gesagt, dass wir durch sein Kreuz nicht aus dem geistlichen Kampf herausgenommen sind, sondern in den Kampf hineingestellt werden. Jesus hat gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, unter die postmodernen Wölfe. Und das ist eine große Ehre für uns. Jesus würdigt uns dieser anspruchsvollen Aufgabe, ihm in dieser Welt zu dienen, solange er uns noch hier lässt. Uns seinen Plänen zu verschreiben, solange er uns dafür den Atem gibt. Und dazu gehört auch, dass wir jeden Tag, jede Woche wieder ausgerüstet mit seinem Wort die Verführungen des Zeitgeistes erkennen und durch seine Gnade überwinden. Und was uns darin sowohl mutig als auch demütig macht, und wir brauchen beides, wir brauchen Mut und Demut. Was uns mutig und demütig macht, ist derselbe Trost, durch den Martin Luther bis zum letzten Tag seines Lebens für den Herrn und für seine Kirche gekämpft hat. Und diesen großen Trost hat Luther so beschrieben: Wir sind es doch nicht, die die Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachkommen werden es auch nicht sein. Sondern der ist es gewesen, ist es noch und wird es sein, der da spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Herr Jesus Christus, dich beten wir an als unseren Herrn und König. Und dir danken wir dafür, dass deine befreiende Macht uns nicht in den Ketten der postmodernen Konzepte gefangen bleiben lässt. Herr, du siehst, wie wir manchmal kämpfen. Kämpfen mit unserem Ego, kämpfen mit unserem Hang zur Bedürfnisbefriedigung. Aber Herr, danke, dass du stärker bist, dass du uns vergibst und dass du auch uns als deine Gemeinde immer stärker prägen willst durch dein Kreuz, durch deine Liebe. Und dadurch, dass du der Herr bist, der uns führt bis zum Ziel. Und Herr, wenn du einem Menschen in diesem Gottesdienst klargemacht haben solltest, dass er noch kein Jünger ist, dass er immer noch an seinem selbstbestimmten alten Leben festhalten will, dann schenk ihm doch den Mut, umzukehren zu dir. Dann lass ihn oder sie doch erkennen, wie verloren wir ohne dich sind. Aber auch erkennen, dass deine Tür weit, weit geöffnet ist. Und dass du voller Liebe auf den wartest, der deine Hilfe sucht. Amen.